Vielen Dank, Matthias, fürs Vorbereiten, dass es genau heute richtig gut passt. Die erste Kerze brennt und mein Sohn hat heute das erste Türchen aufgemacht. Der war mega heiß, um 5:30 war der wach. Papa, ich will das erste Türchen aufmachen. Ich so, ich war noch gar nicht richtig wach, um 5:30 Uhr morgens. Aber es ist Advent und irgendwie sind alle in Adventsstimmung. Ich habe vor 8 Wochen auf einer neuen Stelle angefangen, auf der Arbeit, und habe eine neue Kollegin, die ist mega im Weihnachtsfieber. Ja? Also Totensonntag war vorbei, am Montag war das ganze Büro, ich habe so ein kleines 8 Quadratmeter Büro, teile ich mir mit ihr. Aber das ganze Büro ist jetzt vollgestellt mit Weihnachtsdeko und Kalendern. Und ich habe jetzt an meinem Türschild, ist auf meinem Namen eine Zipfelmütze und so, ne? Also... wenn ihr mich mal im Büro suchen wollt, bei mir in der Firma, müsst ihr nur das Weihnachtsbüro suchen, da bin ich. Und passt also ziemlich gut, das Thema heute, Advent. Und wenn du Christ bist, also wenn du selber an Gott glaubst, dann glaubst du auch daran, dass das wirklich passiert ist, dass Jesus vor über 2000 Jahren quasi aus dem Himmel zu uns Menschen auf die Erde gekommen ist. Es gibt ja diese berühmte Weihnachtsgeschichte, auch aus Lukas, aus dem Lukas-Evangelium, die viele von uns ja kennen. Wenn du kein Christ bist, dann glaubst du das vielleicht nicht, dass das wirklich so passiert ist, sondern dann glaubst du vielleicht, dass Jesus einfach eine wichtige historische Persönlichkeit war oder irgendwie sowas. Aber ich weiß letztlich nicht genau, wer Jesus für dich ist. Aber wie gesagt, das ist ja auch das Thema unserer Predigtreihe, zu wissen, wer ist Jesus für mich? Zu wissen, was bedeutet es eigentlich, an Jesus zu glauben? Wer ist dieser Jesus? Was macht er? Was für eine Vorstellung habe ich auch von Gott? Und das sind alles echt wichtige Fragen in unserem Leben, finde ich, gerade wenn wir uns jetzt so mit Weihnachten beschäftigen. Und ich finde das, ne, alle gehen irgendwie an Heiligabend in die Kirche. Ich wurde jetzt schon x-mal darauf angesprochen, ob es Heiligabend wieder bei uns auch Gottesdienst ist in der Gemeinde. Und dann sage ich immer ja, und dann sagen die Leute mal cool, dann kommen wir auch vorbei. Ich sage ja, komm vorbei. Wir sind leider nicht da, nee, dann kommen wir auch nicht. ich habe gesagt, doch, ihr könnt trotzdem kommen. Und viele Leute kennen Weihnachten, viele Leute wissen, wer irgendwie Jesus ist oder haben eine Ahnung davon, oder zumindest glauben sie das, dass Jesus derjenige ist, der an Weihnachten geboren ist, ne, das kleine Christkind, weswegen wir uns was schenken, aber dass Jesus auch die restlichen 364 Tage im Jahr was mit meinem Leben zu tun hat, das wissen die wenigsten. Und es geht heute eben genau darum, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, und natürlich auch um die Frage, ja, warum eigentlich? Warum ist Jesus eigentlich auf die Erde gekommen? Warum war das wichtig? Und nicht nur das, warum musste dieser Jesus auch noch sterben? Und was hat das alles mit mir und meinem Leben zu tun? Ich meine, für die meisten Historiker und Wissenschaftler ist es ja unumstritten, dass Jesus tatsächlich gelebt hat als Person, tatsächlich gewirkt hat, und so richtig da war. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich daran glaube, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war, die gelebt hat und ein paar nette Sachen gesagt hat, oder ob ich daran glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der sich aufgemacht hat vom Himmel, gekommen ist zu uns Menschen auf die Erde, um uns zu erretten. Das macht einen Unterschied. Wenn es nicht so wäre, wenn Jesus nicht der Gott wäre, der auf die Erde gekommen ist, um uns Menschen zu erlösen, dann könnten wir 99% unserer Bibel quasi wegschmeißen. Das ist völlig belanglos und irrelevant, was da drin steht. Weil es hat überhaupt keinen Wert. Ja, es sind ein paar nette Aussagen da drin. Ja, und es sind auch ein paar nette Moralvorstellungen da drin. Aber eigentlich so muss man das jedes Mal dann auch gucken, in welcher Kultur man lebt und in welcher Zeit man lebt. Was heute vielleicht wichtig ist an Ethik und Moral, ist morgen vielleicht schon nicht mehr wichtig oder wird irgendwann mal wieder wichtig. Aber das meiste davon ist dann vielleicht irgendwann nicht mehr State of the Art und können wir dann wegschmeißen. Das macht gar keinen Sinn, sich daran zu halten. Und je nach Generation ist dann das eine Mal irgendwas interessant aus der Bibel und dann mal wieder das andere ganz interessant aus der Bibel. Aber sowas richtig Verbindendes hätte das dann nicht. Also, wenn wir aber voraussetzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit auch Gott selbst ist, dann müssen wir uns natürlich fragen, warum hat er sich das angetan? Warum hat er das gemacht, zu uns auf die Erde zu kommen? In dem Wissen, dass er nicht nur etwas Wunderbares im Himmel gegen das eintauscht, was er auf der Erde hat, sondern auch in dem Wissen, dass er sterben muss, elendig sterben am Kreuz. Dass es ihm viel, viel schlechter geht und das quasi sein Geburtsrecht mit Füßen tritt. Das muss man sich mal überlegen. Denn das hat Jesus gewusst und er hat sich trotzdem auf den Weg gemacht. Er ist trotzdem zu uns Menschen auf die Erde gekommen. Und warum er das gemacht hat, darauf gibt es Antworten, die wir uns nicht selbst ausgedacht haben, sondern die wir in der Bibel finden. Klar, letztlich finden wir alles in der Bibel. Und Antworten auf so wichtige Fragen findet man immer in der Bibel. Deswegen mein Appell, Leute, lest eure Bibel. Ja, macht stille Zeit, also lest Bibel jeden Tag, betet jeden Tag. Und ich verspreche euch, das macht euch nicht dümmer, ja, sondern es macht euch klüger, also richtig klug. Ja, nochmal zum Buchstabieren, K-L-U-G, richtig, richtig klug. Wer seine Bibel aufschlagen möchte, wer eine mit hat, kann das gerne machen. Wer keine mit hat, muss zuhören. Und wer überhaupt nicht gerne liest, es gibt auch Hörbibeln, sogar bei YouTube für lau. Wir gucken uns einen Text zum Thema, warum ist Jesus auf die Welt gekommen, aus dem Hebräerbrief Kapitel 2 an. Das ist ein ganz interessanter Text. Wir werden allerdings feststellen, der hat nichts mit unserer klassischen Weihnachtsgeschichte zu tun. In Hebräer Kapitel 2, ab Vers 14, steht Folgendes. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. Deshalb musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Und da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Ja, wenn wir uns den Text, uns noch mal ganz kurz so durch den Kopf gehen lassen, dann müssen wir erstmal feststellen, das hat wahrlich wenig mit Advent zu tun. Ist nicht diese ganz tolle Geschichte mit Kaiser Augustus rief alle auf, sich in ihren Heimatstädten zu melden, um sich eintragen zu lassen und die ganz tolle Geschichte. Hier geht es aber genau um das Thema, was da passiert ist in der Weihnachtsgeschichte. Nämlich, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und vor allem, warum? Warum er auf die Erde gekommen ist. Und das Coole an der Bibel ist, dass manchmal hat man ja den Eindruck, man versteht die Bibel nicht, aber oft finde ich, wenn man die Bibel liest und denkt so, man hat eine Frage und fragt jetzt zum Beispiel wir, warum ist Jesus auf die Welt gekommen, dann ist die Bibel oft ganz eindeutig und klar, ganz easy zu verstehen. Es steht im ersten Vers, den wir gelesen haben. Da haben wir gelesen, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Ist eine ganz einfache Antwort. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Aber ich weiß, was Gott für ein Bild von dir hat. Es ist total genial, dass der Autor des Hebräerbriefes, der sagt einfach, hey, Gott ist Mensch geworden. Warum? Naja, also Gott ist auf die Erde gekommen. Warum? Weil auch die Menschen hier sind. Es geht um Menschen. Gottes Kinder sind Menschen. Und deswegen wurde auch Jesus Mensch. Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund, warum Jesus seinen Platz, seinen königlichen Platz im Himmel verlassen hat und gesagt hat, okay, ich mache mich auf den Weg zu euch. Der Grund war nicht irgendwie, keine Ahnung, um Ruhm und Macht und Reichtum zu gewinnen oder ganz besonders toll dazustehen in den Geschichtsbüchern. Nein, der einzige Grund, warum Jesus sich aufgemacht hat, der bist du und der bin ich. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen. Du und ich, wir sind der Grund, warum der heilige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, alles auf sich genommen hat, sein Geburtsrecht mit Füßen hat treten lassen, um zu uns zu kommen. Und ich finde das immer wieder interessant, dass wir, wenn wir in einer Zeit leben, wo ja, wir neu darüber nachdenken müssen, was uns Menschenrechte bedeuten, was es bedeutet, was ein Mensch wert ist, bei all dem Leid, was wir in der Welt sehen. Ja, wir haben unglaublich viele Kriege und Konflikte. Wir haben Flüchtlingsströme, wo Menschen einfach ja, unter unmenschlichen Bedingungen hausen. Das haben wir jetzt nochmal neu gesehen an den Lagern in Griechenland, ja, wo es darum geht, dass wir jedes Jahr einen Walk for Freedom veranstalten in Deutschland, wo wir darauf aufmerksam machen, dass 600 Millionen Menschen auf der Welt unter sklavenähnlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Ja, wo wir immer wieder neu darüber diskutieren, wie sich unsere Sprache verroht in sozialen Netzwerken und wir Menschen jegliche Würde absprechen. Und wir dann lesen so einen Text, dass Gott sich aufgemacht hat um unseretwillen. Da denke ich immer so, das ist so krass im Christentum, ja? Gott gibt uns Menschen einen Wert, den uns kein Grundgesetz geben kann, den uns keine UN-Resolution geben kann, keine Genfer Konvention, legt so viel Wert in uns Menschen hinein wie Gott, denn der hat sich eigens aufgemacht für uns und ist gestorben. Du bist wertvoll in Gottes Augen, so wertvoll, dass er sein eigenes Leben dafür gegeben hat, ja? Und ich bin ja immer wieder fasziniert von dieser, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, am Freitag war Black Friday. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so Kapitalismus in Reinform, ja. Unternehmen legen einen Tag fest, an dem sie besondere Schnäppchen raushauen. Ob das jetzt besondere Schnäppchen sind, sei dahingestellt, aber wenn man so im Internet guckt, die ganzen Bilder und so, ich habe ja ein paar Videos aus Brasilien und Amerika gesehen, die Leuten dann so, die noch offline einkaufen, also tatsächlich vor so Kaufhäusern stehen, Massen, ja, weil dieser Laden eben irgendwas Besonderes anbietet. Dann stürmen die da rein wie irre und schlagen sich und werfen mit Gegenständen um sich. Es ist unglaublich, was da ist. Und wir, ne, eigentlich, es geht hier um sogenannte Werte, ja, also es geht darum, dass man etwas kaufen kann, was besonders günstig ist und was besonders toll ist. Aber ich denke dann immer so, hey, für Gott gibt es keinen Black Friday bei Menschen. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, er hat die Erlösung in Christus Jesus, es ist kein Sonderangebot, das war nicht billig, das war kein Schnäppchen. Ja, das war kein Cyber Monday-Sonderdeal, den man irgendwie kriegen kann, sondern Gott hat alles aufgegeben für dich. Hat den höchsten Preis bezahlt, nicht den niedrigsten. Und diesen Wert, den kann uns keiner nehmen. Und das macht uns so wertvoll in Gottes Augen, das, was Jesus getan hat, dass er uns nicht einfach nur erlöst hat und gesagt hat, okay, ich vergebe dir deine Schuld und deine Sünden und wir können irgendwie miteinander klarkommen und auskommen. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, steht ein Vers, der das ganz deutlich auf den Punkt bringt. Da steht nämlich, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, also an Jesus, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er gab uns das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das bedeutet, Gott hat das nicht gemacht, wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir es müssen oder weil Gott automatisch unser Vater ist oder irgendwie sowas. Ne? Ganz im Gegenteil. Gott hat sich bewusst entschieden, uns Menschen als seine Kinder anzunehmen. Es war eine ganz bewusste Entscheidung, obwohl er genau wusste, wie schlimm und schlecht wir Menschen sind. Und das sind nicht nur die Leute in Kriegssituationen oder keine Ahnung. Wir machen auch oft genug Dinge, die echt schlimm und schlecht sind. Gestern wieder eine Begegnung mit meiner Nachbarin gehabt. Aber eine positive diesmal. Aber da ist mir das nochmal so aufgefallen. Ja? Die hat ganz nett gefragt, ob sie in meinen Garten rüberkommen darf und von meiner Gartenseite aus ihren Baum beschneiden kann für einen Adventskranz. Und ich habe so Stress mit der wegen einer anderen Sache. Und ich habe aber gesagt, komm, ja, machen Sie das. Und dann hat sie sich echt bemüht, Smalltalk mit mir zu betreiben und über Tomaten zu sprechen und so. Ich habe so gedacht, so interessiert mich jetzt nicht. Aber dachte so... habe ich da mit ihr gesprochen und war auch alles okay und David hat ihr geholfen, das Zeug rüberzutragen, war alles gut und so, aber ich habe dann abends nochmal darüber nachgedacht, als ich so die Predigt vorbereitet, dachte ich so, hey, ne, eigentlich habe ich so einen Mock auf diese Frau, weil die mir nur Probleme bereitet und die ist echt schwierig für mich, ne, und ich habe schon oft fiese und schlechte Gedanken über sie gehabt, also wirklich, wirklich schlechte Gedanken und dann habe ich einfach gemerkt, hey, eigentlich steht es Gott zu, diese Gedanken über mich zu haben, weil ich bereite Gott unendlich viele Scherereien mit meinem Verhalten, mit den Dingen, die ich falsch mache und mit den Dingen, die vor allem so schlecht in mir sind. Und trotzdem bin ich ein Kind Gottes. Und diesen Wert, den kann mir niemand nehmen. Niemand kann kommen und sagen, nee, das ist nicht so. Also es gibt Leute, die versuchen das. Aber die Bibel schreibt das ganz klar. Dieser Wert ist fest. Und es steht nicht auf einem Stück Papier, sondern der ist im Himmel festgeschrieben. Wenn du morgen in den Spiegel guckst, oder heute vielleicht, keine Ahnung, der guckt überhaupt noch in den Spiegel, oder auf dein Smartphone guckst und ein Selfie machst, dann siehst du eine Person, die unglaublich wertvoll ist, die so wertvoll ist, dass der heilige Gott sich aufgemacht hat, um dich zu retten. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat alles gegeben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den es überhaupt gibt. Für dich empfindet er tiefste Liebe, so tief, dass er gestorben ist. Und gestorben ist Jesus, um genau diesen Zustand herzustellen. Und was das bedeutet, das haben wir ja auch in unserem Text gelesen. Jesus musste sterben. Er musste als Mensch sterben. Und warum er das machen musste, ist klar, weil er musste uns mit Gott versöhnen. Er hat ein Opfer gebracht. Und dieser Prozess, der ist ziemlich simpel zu erklären mit dem Opfer. Ja, früher im Alten Testament, also bevor Jesus gekommen ist, da haben die Menschen auch schon Probleme mit Sünde gehabt. Die waren auch schon nicht perfekt. Und Gott hat gesagt, okay, das kann so nicht bleiben, ich möchte eine Beziehung mit euch haben, aber wenn ihr sündigt, dann kann ich keine Beziehung mit euch haben, weil Sünde diese Beziehung mit mir zerstört. Und da gab es sogenannte Opfer. Und Opfer ist im Prinzip nichts anderes, als dass ich hingehe, mir meistens ein Tier schnappe, ja, und meine Schuld quasi auf dieses Tier übertrage und dann wird dieses Tier getötet und diese Schuld stirbt quasi mit dem Tier. Und das Blut des Tieres macht mich symbolisch gesehen rein. Das ist so ein Stellvertretertod. Ja? Der Preis der Sünde ist dann quasi bezahlt, weil ne, alles hat einen Preis. Und in der Bibel heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, steht in Römer 6. Ja, also damit Menschen überhaupt in Beziehung zu Gott kommen konnten, musste jemand sterben, weil das der Preis ist für die Sünde, die man selber begangen hat. Und weil man jetzt ja nicht einfach sich selber umbringen kann und andere Menschen abmurksen, auch nicht so gut war, sonst gibt es nämlich keine mehr, hat Gott diese Möglichkeit des Opfers eingeführt. Das gab dann eben Priester, die das gemacht haben. Deswegen kommt Jesus auch in diesem Text als hoher Priester vor, der sich bei Gott verwendet. Das Problem ist dieser Zustand der Sündlosigkeit. Also ich habe ein Opfer gebracht, ich bin also zum Tempel gegangen, habe ein Opfer gebracht und der Zustand der Sündlosigkeit, den ich dadurch erwirkt habe, der hat jetzt nicht besonders lange angehalten, nämlich genau bis zu dem Punkt, wo ich wieder gesündigt habe. Und dann hätte ich theoretisch, um mich von dieser Sünde zu befreien, wieder ein Opfer bringen müssen. Und deswegen hat Gott festgelegt, dass es immer wieder regelmäßige Opferzeiten gibt, immer wieder regelmäßige Feste auch gibt, die uns daran erinnern, die uns frei macht. Aber das ist halt keine Dauerlösung. Ja? Das funktioniert halt nicht ewig. Und irgendwie hat Gott gesagt, das System haut so nicht hin. Das funktioniert nicht. Und Gott wollte das Problem im System durchbrechen. Und hat Jesus geschickt, der als einziger ein vollkommenes Opfer war, also sozusagen das Superopfer, das, was wirklich nicht nur die Macht hat, so die Sünde der letzten 14 Tage wegzunehmen oder letzten 3 Monate oder des letzten Jahres, sondern dieses Superopfer, das vollkommene Opfer Jesus Christus, hat die Möglichkeit, durch sein Blut die Sünden ein für alle Mal wegzuwaschen. Ein für alle Mal wegzunehmen. Warum? Weil Jesus heilig ist, weil Jesus Gott ist, weil er rein ist und völlig ohne Sünde ist. Und das hat jetzt zur Folge, dass wenn du daran glaubst, dass Jesus das gemacht hat, dass du automatisch safe bist. Du bist automatisch safe für den Himmel, ready für ein neues Leben mit Gott. Das Leben, wie es sein sollte, hat mal ein koffeinhaltiges Kaltgetränkunternehmen gesagt. So sollte es sein. Das bedeutet zwar nicht, dass du nicht mehr sterben wirst, ja, so nach dem Motto, wir haben ja gelesen, dass der Tod besiegt wurde, ja, dass die Macht des Todes genommen wurde. Das bedeutet nicht, dass du, wenn du jetzt Christ bist, nicht mehr sterben wirst. Das wäre fatal. Ja. Du wirst zwar sterben, aber du wirst gleichzeitig leben, nämlich das berühmte Leben nach dem Tod, das Leben bei Jesus. Aber das kannst du eben nur erreichen, wenn du sündlos bist. Durch den Tod von Jesus wurde uns die Angst vor dem Tod genommen. Wir sind befreit von der Macht des Teufels. Und es ist die Macht, die der Teufel nutzen möchte, um uns von eben jenem ewigen Leben abzuschneiden. Ja. Gottes Ziel ist es ja, dass alle Menschen gerettet werden. Das wissen wir in der Bibel. Das ist Gottes großer Wunsch. Das Ziel des Teufels ist aber, dass alle Menschen im Gericht Gottes verurteilt werden. Und deswegen gibt es so viele Dinge in unserem Leben, über die wir stolpern können, die uns zweifeln lassen, die uns zur Sünde verführen und die uns immer mehr zu dem Gedanken bringen, so, boah, ne, ich verpasse vielleicht was, es gibt Dinge, die ich noch machen muss, vielleicht bin ich auch nicht gut genug, ganz viele Zweifel, die in unserem Leben kommen. Und wir merken, wir beschäftigen uns immer wieder mit nicht göttlichen Dingen und das ist das Problem, weil alles, was nicht von Gott kommt, wird uns letztlich ins Verderben, in den Tod stürzen. Wird uns zum Tod führen. Und das ist genau der Punkt, an dem der Teufel auch ansetzt. Ohne Jesus kannst du dir gar nicht sicher sein, ob du jemals in den Himmel kommen wirst. Ob du jemals gut genug bist. Wenn du nicht weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann kannst du dir auch nicht sicher sein, dass du irgendwann mal bei Gott sein wirst. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann bist du bereits ein Kind Gottes und dann kann dieses Verhältnis nicht mehr aufgelöst werden. Dann kann dieses Verhältnis zwischen deinem Vater nicht mehr zerstört werden. Und diese Angst vor dem Tod ist, glaube ich, für viele Menschen wirklich relevant, auch wenn viele das irgendwie verdrängen und nicht zugeben, aber irgendwie wünschen sich die Menschen schon, dass der Punkt nicht eintritt. Und das hatte mich in der Vorbereitung an eine Situation erinnert, vor über 20 Jahren. Da habe ich erstmal gedacht, ich bin schon so alt. Vor über 20 Jahren war ich 16. Vor 19 Jahren, aber fast 20 Jahren. Da war ich 16 Jahre alt und da war ich so gerade ganz frisch im Glauben, hatte mich gerade so entschieden, mit Jesus ganz alles safe zu machen und so. Und da war ich in einer Jugendstunde in meiner alten Gemeinde und da gab es Stefan. Und Stefan war ein Jugendmitarbeiter und wie das in den 90ern so war, er war so ein bisschen verlottert und Hipster und fettige Haare und so. Und in den 90ern sind echt ein schlimmes Zeitalter, für die das nicht miterlebt haben. Aber er war Christ auf jeden Fall. Er war ein Jugendmitarbeiter und war so gerade mit dem Abitur fertig und hat ein soziales Jahr gemacht und so. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber kam auf jeden Fall das Thema Tod aufs zum Tragen. Und er sagte dann irgendwie so in so einer Jugendstunde, ja, er hat gar keine Angst vor dem Tod. Ihm macht der Tod keine Angst. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie es kam, aber dann wurde er gefragt, ja wirklich, hast du keine Angst vor dem Tod? Und wenn ich jetzt, ja, ich komme aus dem Osten, wenn dich jetzt 20 Nazis überfallen, dann was machst du dann? Und dich zusammenschlagen, das ist doch brutal, da muss man doch Angst kriegen. Oder wenn du einen Autounfall hast oder keine Ahnung, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wo man das auch richtig wehtut. Und er sagt, nee, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, sagte er, dass Jesus auf mich wartet und dass es, egal was kommt, dass es danach auf jeden Fall richtig abgehen wird, dass Jesus mich so sehr liebt. Ja, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben. Und ich war 16 Jahre alt und dachte so, okay, abgespaced, verrückt. Und eigentlich ist es auch keine wirklich spannende Situation, an die man sich erinnern muss. Ich kann mich daran nur erinnern, an dieses Gespräch, weil wir ein Jahr später tatsächlich zusammen auf dem Sommerlager gearbeitet haben. Und da haben wir 2 Wochen gemacht. Die erste Woche war für die Teens, die zweite Woche war für die Kids. Und Stefan war in der ersten Woche war im Schauspielteam und ich war Mitarbeiter. Und in der zweiten Woche war ich auch noch Mitarbeiter. Und er war bei den Springern, also bei den Leuten, die sich im Lager so um Werkzeug und Material und all sowas kümmern. Und genau in dieser zweiten Woche ist Stefan mit 3 anderen Leuten Holz holen gefahren zum Bauen. Und auf der Rückfahrt hat der Fahrer einen Unfall gebaut. Und der war so schwer, das Auto wurde so schwer beschädigt, dass es Feuer gefangen hat und Stefan und der zweite Mitarbeiter in dem Auto verbrannt sind. Das war 2001. Ich war 17 Jahre alt und hatte an dem Abend die Andacht. Und ich weiß das noch wie heute, als ich diese Nachricht bekommen habe. Ich hatte sofort alles vergessen, was irgendwie wichtig war. Und dachte so, das war so krass, das hat uns als ganzes Lager geschockt. Das hat die Presse auf den Plan gerufen. Das war eine ganz schwierige Situation. Vor allem, weil der Tod wirklich also so schrecklich an sich auch war. Und ich werde nie vergessen, wie wir auf der Beerdigung waren. Und jemand diese Szene aus der Jugendstunde einfach nochmal erzählt hat. Wisst ihr, und es ist so, als 16-Jähriger beschäftigt man sich nicht mit dem Tod. Da hat man ganz andere Dinge im Kopf. Aber nicht den Tod. Und für mich als ganz junger Christ, es war so, ich werde nie vergessen, dieses überzeugte Gesicht, wie ein 20-jähriger junger Mann da steht und sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, egal was kommt. Und es sich ein Jahr später auch tatsächlich bewahrheitet. Und dieses Bild hat sich so tief in meinem Herzen eingebrannt, dass ich, wann immer ich jetzt über den Tod nachdenke, wirklich sagen muss, ich hab immer noch ein bisschen Angst vor dem Tod. Also mir macht das jedenfalls keine große Freude, über meinen eigenen Tod nachzudenken. Aber es hat diesen Schrecken verloren, weil ich weiß, dass Jesus auf der anderen Seite warten wird, genauso wie Jesus auf Stefan gewartet hat. Der Tod muss mir keine Angst machen, weil Jesus wartet. Er wartet auf dich, wenn du mal stirbst. Hast du Angst vor dem Tod? Bist du davon überzeugt, dass dir das keine Angst machen muss, weil du ein Kind Gottes bist? Oder ist das für dich ein schwieriges Thema, weil du Gott vielleicht nicht gut kennst? Jesus verspricht uns keine Freiheit für ein Leben nach dem Tod, sondern er gibt uns die Freiheit, damit wir den Tod nicht fürchten müssen, damit der Teufel keine Macht darüber uns hat. Und auch wenn wir mal versagen und wenn Dinge nicht gut laufen, dann braucht der Teufel gar nicht ankommen, uns einzureden. Ja, siehst du, hast du alles falsch gemacht, ne? Bist doch ein schlechter Christ. Ja, ich bin ein schlechter Christ. Gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Bin nicht so heilig wie Jesus oder Paulus oder, keine Ahnung, wahrscheinlich die Hälfte von euch im Raum hier. Aber ich weiß, dass der Tod mir keine Angst machen muss. Ich weiß, dass der Teufel mir nichts einreden muss, weil ich weiß, wer mein Vater ist und weil ich weiß, dass ich einen Wert habe, dass ich geliebt bin. Wir können leben ohne Angst vor dem Tod. Und das hat Jesus möglich gemacht. Und er hat es auch möglich gemacht, oder das erst dadurch möglich gemacht, dass er auf die Erde gekommen ist und bei uns gelebt hat. Und das ist etwas, was ich mega krass an diesem Text finde. Ja, wir haben ja gelesen, dass er geschrieben hat, der Autor, da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Und das finde ich wirklich cool, weil ich erzähle nochmal aus meiner Vergangenheit, als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin ja nicht im christlichen Elternhaus groß geworden, ne, sondern irgendwie meine Eltern waren keine Christen und ich habe mich dann später bekehrt und ich hatte irgendwie, eins meiner ersten Gebete war irgendwie ganz witzig, weil ich hatte irgendwie für eine Schularbeit gebetet, ich war nicht so der Held in Russisch, ich hatte Russisch als Fach und ich war wirklich nicht der Held in Russisch. Mein Lieblingswort war mal Janes Naju, ich verstehe nicht. Und ich hatte dafür gebetet und dann weiß ich noch, aus irgendeinem Impuls heraus habe ich angefangen, Gott zu erklären, was eine Vokabelarbeit ist. Also habe ich dann im Gebet da gesessen und man muss da so Vokabeln aufschreiben und ach, mir fällt das so schwer, Jesus und so. Und irgendwie sagte dann einer meiner Freunde dann später so, ey, du brauchst Jesus das nicht erklären, der weiß schon, wie das ist. Und ich dachte so, ja, klar weiß er das, wie das ist, weil er ist ja Gott. Aber er weiß es auch, weil er ja selber mal auf der Welt war. Er war ja mal wirklich als Mensch hier. Er ist ja als Baby geboren und ist dann groß geworden, als Kind. Ja? Und das finde ich so toll, dass wir das in der Bibel auch nachlesen können. Man macht sich das oft zu selten bewusst, dass es einen Gott gibt, der viele von den Sorgen und Nöten und von dem, was wir erlebt haben, auch selber erlebt haben. Ja? Und das ist so genial an der Bibel, dass es auf der einen Seite richtig, richtig cool ist, dass wir den heiligen Jesus haben, der wirklich uns ein Vorbild war in seinem Leben, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu dienen und ein frommes Leben zu führen. Und auf der anderen Seite auch zu wissen, dass Jesus jemand ist, der das alles durchgemacht hat. Der das alles hier mitgemacht hat. Der Stress mit seinen Eltern hatte, weil er mal abgehauen ist. Ja. Und seine Eltern ihn 3 Tage lang suchen mussten. Ja. Der Stress mit seinen Geschwistern hatte, wer kennt das nicht? Ja. Der arm war, also Jesus war nicht der Reiche, er hat einen richtig bodenständigen Beruf gelernt, Zimmermann, wie sie das gehört. Ja, einen bodenständigen Beruf gelernt, nicht so was Komisches wie ich. Ne? Aber das ist auch, also ne, wer Handwerker ist, weiß, dass es auch nicht jeden Tag regnet es da irgendwie Gummibärchen und man hat das immer schön, ganz im Gegenteil. Ja. Das ist auch mal anstrengend. Jesus hat gearbeitet, er hatte Hunger, er musste Steuern zahlen, er war müde und kaputt manchmal einfach auch. Ja. Die vordergründigsten Eigenschaften vieler Eltern übrigens. Er war manchmal beliebt und dann war er manchmal unbeliebt, also wie wir das alles auch so kennen. Und er hatte Stress mit der Obrigkeit, er hat Gewalt erlebt, er hat Frieden erlebt. Und er war genauso versucht, Gott zu verraten, wie wir das oft sind. Und all das hat Jesus mitgemacht. Und das ist total, also ich mache mir das viel zu selten bewusst, dass ich Jesus nicht erklären muss, warum mich vielleicht manches bewegt oder sowas. Oder ist nicht schlimm, wenn man das Jesus erklärt, aber er weiß es genau, weil er es selber erlebt hat. Er hat es mitgemacht. Er war hier auf der Erde. Er hat es erlebt. Er weiß, wie wir uns fühlen, wenn wir in unserem Glaubensleben Struggle haben und wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht läuft. Er weiß, wie es ist, wenn man mit seinen Geschwistern nicht klarkommt, wenn man Stress in der Familie hat. Und gerade an Weihnachten, ja, da kommt das ja bei uns in den Familien oft richtig hoch. Er weiß, wie es ist, irgendwie, wenn man Angst hat. Er weiß, wie es ist, sich für Gott einzusetzen, weil dann das Herz in die Hose rutscht. Er weiß, dass wir Fehler machen und er weiß auch, warum uns das alles so schwer fällt. Wisst ihr, manchmal ist es ja so, dass man das Gefühl bekommt, so fromm zu leben ist eine einfache Kiste. Aber ich finde es oft gar nicht einfach. Ich finde, oft ist es viel leichter, das zu machen, was alle anderen machen, anstatt das zu machen, was Gott will. Und das fällt mir oft schwer, zu sagen, das Richtige, also nicht nur das Richtige zu sagen, sondern auch das Richtige zu tun vor allem. Bin jetzt in einer neuen Abteilung bei mir in der Firma und wir haben am Dienstag, habe ich eine dienstliche Veranstaltung mit anschließendem geselligen Beisammensein, so heißt es in der E-Mail. Das heißt, mein Chef gibt wahrscheinlich auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst wo einen aus oder wir gehen irgendwas essen oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas witzig, irgendwas, wo man quasi halb freiwillig hin muss, ja, weil es der Chef halt befiehlt. Und für mich ist das immer eine Herausforderung, weil meine Kollegen sind manchmal, die sind manchmal so fiese Menschen. Ja? Nicht alle, ich habe auch voll nette Kollegen, ja? Aber ich habe manchmal auch so Kollegen, die, wenn du die reden hörst, dann denkst du dir so, da kannst du gar nicht zuhören, das ist pures Gift, liegt da in der Luft. Und dann sind wir gesellig beisammen. Und irgendwann immer so, ich will hier gar nicht sein. Und ich weißt du, und dann versuche ich natürlich, ich habe dann so eine Verteidigungsstrategie entwickelt, das kennt ihr auch. Man redet über Belanglosigkeiten. Fußball, Wetter, dass der Glühwein schon wieder 1 Euro mehr kostet auf dem Weihnachtsmarkt, das kennt ihr alles. Ne? Aber wisst ihr, viel zu selten nutze ich diese Gelegenheiten dann, um das zu tun, was Gott eigentlich will. Weil Gott will nicht, dass ich übers Wetter rede. Erstmal nett, so als Icebreaker, ja, oder über einen Glühwein. Ne? Aber Gott möchte. Gottes Ziel ist, dass alle Menschen errettet werden, auch diese völlig kaputten Menschen bei mir auf der Arbeit. Und das ist mein Job, als Christ dafür Sorge zu tragen, dass ich denen das Evangelium erzähle. Und das fällt mir unglaublich schwer. Und dann weiß ich jetzt schon, dass ich da sitzen werde, wie jedes Mal mit dem Herz in der Hose und sage so, Gott, du musst mir helfen, Gott, du musst mir helfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und letztes Mal war das ganz witzig in meiner alten Abteilung. Da, weil ich ja so ein Schnellschnacker bin, habe ich nicht drüber nachgedacht. Und da sagte dann, irgendwie kam das Thema auf die Heiligen Drei Könige und ich sag so, in meinem Wahn, Heilige Drei Könige, die weder heilig noch drei noch Könige waren. So, steht in der Bibel, können wir nachlesen. So, und dann sitzen wir so mit 30 Leuten am Tisch und alle quatschen und ich sag diesen Satz so und auf einmal Totenstille. Und weil mein alter Chef dann so, was soll das heißen? Der war Katholik. Und ich so, naja, sag ich dann so, das heißt, dass ja, dass die weder heilig noch drei noch Könige waren in der Bibel. Und so, ja, das stimmt ja gar nicht. Und so, ich so, doch, ich habe eine Bibel hier, können wir nachgucken. Ja, das will ich jetzt wissen. Und dann sitzt du da mit 30 Leuten und liest aus der Bibel vor. Und denkst du so, was ist hier kaputt? Ja, witzig ist, Gott weiß um unsere Probleme. Und Gott weiß darum, dass es manchmal schwierig ist. Aber er hilft uns dadurch. Und im Nachhinein war es eine coole Sache. Ich hoffe, mir gelingt das am Dienstag diesmal besser, irgendwie mit den Leuten über Jesus zu reden. Aber Gott weiß, wie es ist und er wird uns helfen. Er weiß um die Versuchung und er kann denjenigen, die in Versuchung sind, zu helfen. Wenn wir versucht sind, Dinge zu machen, die nicht göttlich sind, wenn wir versucht sind, und da können wir jetzt, das ist die Weihnachtsfeier vielleicht ein anderes Beispiel, dass wir sagen, wenn wir versucht sind, uns Pornos reinzuziehen oder irgendwas mit Leuten zu schimpfen oder zu machen oder alle diese Dinge, die nicht göttlich sind. Gott weiß darum, er weiß, wie schwierig das ist und er wird uns helfen. Und das ist ein unglaublich großes Geschenk. Gott ist uns nicht fern, wie das vielleicht in vielen anderen Religionen der Fall ist, wo die Menschen entweder Spielball Gottes sind, ja, oder nur die kleinen Würmer, die irgendwie da so am Rand existieren. Bei Gott sind wir mittendrin, wir sind ganz nah dran. Also beziehungsweise nicht wir sind nah dran, sondern Gott ist nah an uns dran, weil Gott uns kennt. Und wenn wir jetzt an Advent denken, und damit komme ich zum Schluss, dann wünsche ich mir einfach, dass wir daran denken, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Advent heißt ja, ne, Ankunft und so, wissen wir ja, vorbereiten. Dass wir daran denken, dass diese Ankunft wirklich stattgefunden hat. Und dass wenn wir daran glauben, dass uns das aufwertet, dass uns das als Menschen wertvoll in Gottes Augen macht. Also nicht, dass wir an Advent denken, sondern dass Jesus gekommen ist. Und dass wir auch wissen, dass wir hier an dieser Welt nicht alleine sind. Wir sind ein Kind Gottes. Und der Vater wird uns nicht alleine lassen. Und ich möchte gerne zum Abschluss jetzt der Predigt noch beten Wenn ihr könnt, wäre super, wenn ihr dazu aufstehen würdet. Die Band darf sich sogar ein bisschen mehr bewegen und schon mal nach vorne kommen. Und ich bete einfach noch für uns, dass uns das begleitet in den Alltag. Himmlischer Vater, wir sind in der Adventszeit angekommen. Und du weißt, wir feiern und viele Menschen feiern diese Zeit, weil viele Menschen Weihnachten mögen. Und wir mögen Weihnachten, weil wir uns daran erinnern können, Herr, dass du auf die Welt gekommen bist. Und das hast du nicht gemacht aus Jux und Dallerei, das hast du nicht gemacht, um Ruhm für dich zu gewinnen, das hast du gemacht, Herr, weil wir Menschen sind und weil wir dich brauchen. Du bist gekommen und, Herr, dein Blut hast du vergossen. Du hast den höchsten Preis bezahlt. Das war kein Schnäppchen, die Gnade. Du hast alles gegeben für uns. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass wir wirklich in einer Beziehung mit dir sein dürfen, die so tief ist wie kaum eine zweite. Danke, dass du uns nicht loslässt und uns hilfst, ein Leben zu leben, was dich ehrt und was dir die Ehre gibt. Danke, dass du uns nicht alleine lässt in den schwierigen Stunden unseres Lebens, die vielleicht jetzt auch gerade an Weihnachten kommen. Danke, dass du mit uns in die neue Woche gehst, Herr. Danke, dass du uns helfen willst, unseren Alltag zu bestehen. Amen.